Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Ein Oratorium von Vivaldi, das einzig vollständig erhaltene, und ein Puppenspiel über Traumata von Geflüchteten, beides aufgeführt in Stuttgart, besprechen wir heute. Zuerst aber werden wir grundsätzlicher und sprechen über die Bedingungen, unter denen Kunst und Kultur entstehen. Die Bedingungen werden von der Politik bestimmt und da wurde spätestens mit der Corona-Krise sichtbar, dass die Bedingungen gar nicht so gut sind, wie wir immer dachten im Land der subventionierten Hochkultur. Zum Jahreswechsel hat die nordrhein-westfälische Ministerin für Kultur und Wissenschaft Isabel Pfeiffer-Pönsken den Vorsitz der Konferenz der Kultusministerinnen und Minister von ihrem Berliner Kollegen Klaus Lederer übernommen. Ein Gremium, das es erst seit 2 Jahren gibt und das sicher auch geschaffen wurde, weil der Bund in den letzten Jahren in der Amtszeit von Monika Grütters als Staatsministerin für Kultur und Medien sein Engagement in Sachen Kultur deutlich intensiviert hat. Obwohl die Kultur laut Grundgesetz Ländersache ist. Ich habe vor der Sendung mit Isabel Pfeiffer-Pönsken gesprochen über das, was sie erreichen will in einem Jahr Amtszeit. Guten Tag, Frau Pfeiffer-Pönsken.
Guten Tag, Herr Biesler.
Ein wichtiges Thema ist, das haben Sie schon gesagt, die soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern. Da hat sich in der Pandemie gezeigt, dass es die eigentlich gar nicht gibt, diese soziale Absicherung. Wenn es nämlich keine Einnahmen mehr gibt, dann können die nur auf ihr Erspartes zugreifen. Und viele haben gar nichts Erspartes, weil ihr Einkommen selbst in normalen Zeiten gar nicht zulässt, was zurückzulegen. Da wollen Sie was dran ändern. Können Sie es auch?
Ja, Sie haben die Situation ganz klar dargestellt. Das war für viele wirklich dramatisch. Und es ist uns zwar ja dann gelungen, Hilfsmaßnahmen zu organisieren. Wir haben ja hier noch in Westfalen 30.000 Stipendien aufgelegt, um einfach über diese Zeit auch hinweg zu helfen. Aber es war damit auch klar gesetzt, dass wir das grundsätzlich ja regeln müssen. Und da gibt es im Prinzip 2 Stränge, an denen man arbeiten muss. Das eine ist die Einnahmensituation. Also wir haben uns ja selber auch in Nordrhein-Westfalen dazu verpflichtet, dass es Honoraruntergrenzen gibt. Das ist ein Thema, was wir debattieren müssen. Wie definieren wir die, damit eben Künstlerinnen und Künstler, die freiberuflich tätig sind, auch, sage ich mal, so finanziert sind, dass sie auch mal in Durststrecken, die es ja auch sonst mal geben kann, nicht nur bei der Pandemie, auch etwas zurückgreifen können. Und die andere Seite ist sozusagen die auch sehr anspruchsvolle Herausforderung, sozialversicherungsrechtliche Regelungen zu finden. Das heißt, so etwas wie eine Arbeitslosenunterstützung oder Versicherung, also einen festen Namen gibt es dazu noch nicht, sondern wir müssen aber etwas erarbeiten, das eben langfristig trägt, damit, falls es solche Zäsuren gibt, wie wir sie erlebt haben, eben auch Künstlerinnen und Künstler auf etwas zurückgreifen können.
Beides ist ziemlich kompliziert, Honorargrenzen festzulegen für so unterschiedliche, vielfältige Beschäftigungsverhältnisse, Tätigkeitsweisen, wie es Künstlerinnen und Künstler tun. Da ist ja die Opernsängerin zum Beispiel schon mal was ganz anderes als jemand, der in der bildenden Kunst etwas malt oder Räume einrichtet. Woran kann man sich da überhaupt orientieren? Sowas wie ein Mindestlohn hilft ja nicht. Dann würde man sagen, die Opernsängerin singt eine Stunde, dafür kriegt sie dann im besten Fall 12,20 Euro.
Nein, ganz so simpel kann man es eben natürlich nicht machen. Und ich will an dieser Stelle dann auch nochmal daran erinnern, jetzt, dass es bei vielen, vielen freischaffenden Künstlern und Künstlern immer um Menschen handelt, die ein Hochschulstudium in der Regel absolviert haben. Das ist ja inzwischen bei der Mehrheit der Fall und die wir auch eben adäquat bezahlen müssen. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet mit sehr unterschiedlichen, sage ich mal, Kompetenzen, die darin zusammengesammelt werden, um genau dieses jetzt zu klären, erstmal auf Landesebene. Ich möchte das aber natürlich gerne auch auf Bundesebene tragen zu meinen anderen Kollegen, weil es ein Thema ist, was alle beschäftigt, vor dem Hintergrund, dass die Künstlersozialkasse, die es ja gibt, für vor allen Dingen Renten- und Krankenversicherung, uns sagt, dass das Durchschnittseinkommen über alle freien Künstlerinnen und Künstler im Schnitt zwischen 16.000 und 17.000 Euro pro Jahr liegt. Und das zeigt einfach auch die Notwendigkeit, dass wir die Einkommenssituation verbessern müssen.
Ja, die Künstlersozialkasse eigentlich ein Segen für Künstlerinnen und Künstler, weil sie eben zum Beispiel einen Arbeitgeberanteil der Krankenkassenversicherungskosten und auch der Rentenversicherung übernimmt. Aber kompliziert ist die Regelung wohl auch. Der Tenor Stefan Finke, der international sehr gefragt ist, hat hier in unserer Reihe Was kostet die Kunst in Kultur heute gesagt, wenn er entscheiden muss, singt er in Köln oder in London, dann nimmt er London, da kriegt er nämlich ein Honorar und fertig. In Deutschland werde er kurzzeitig als Ensemblemitglied angestellt, Geld und dann fliege er wieder aus der Künstlersozialkasse raus. Also grundsätzlich muss man da wohl nochmal drüber nachdenken, wie man das alles regelt, weil diese Beschäftigungsweisen, wie sie Künstlerinnen und Künstler haben, von den normalen Systemen gar nicht erfasst werden.
Genau, und ich könnte das jetzt noch fortsetzen. Wenn Sie als freischaffender Künstler sich jetzt während der Pandemie gesagt haben, okay, dann arbeite ich eben jetzt 6 Wochen mal in einem Impfzentrum beispielsweise, um einfach eine Einkunft zu haben, und das ist auch eine sinnvolle Tätigkeit, dann flogen Sie auch aus der Künstlersozialkasse zwischendurch raus, weil Sie dann ja plötzlich abhängig beschäftigt sind. Das sind alles Momente, die müssen jetzt reformiert werden. Wir haben uns jetzt Folgendes vorgenommen oder auch schon in die Wege geleitet. Es ist ein entsprechendes Gutachten, juristisches Gutachten in Auftrag gegeben worden, was wir hoffentlich bald erhalten und werden uns dann in der März-Sitzung, in der wir uns regulär als Kulturminister treffen, damit beschäftigen. Das soll uns aufzeigen, welche Möglichkeiten haben wir oder hat Deutschland, sich in diesem Bereich zu organisieren. Und damit würden wir dann auf den Bund zugehen, weil natürlich für das gesamte Sozialversicherungsrecht der Bund zuständig ist. Aber es gibt natürlich da auch schon erste Vorgespräche mit dem Arbeitsministerium. Also das wird keine schnelle Lösung geben, da bin ich mir auch relativ sicher, weil natürlich das Sozialversicherungsrecht und das Arbeitslosenrecht ist kompliziert, aber es muss jetzt einfach angepackt werden, dass wir es einmal gut lösen.
Ja, das können die Länder nicht alleine. Sie haben es gesagt, der Bund kommt dazu. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, wer das eigentlich bezahlt. Und die Frage stellt sich in der Kultur gerade doch vermehrt, weil der Bund, ich habe es vorhin gesagt, ja doch sein Engagement verstärkt hat. Die Länder sind nicht immer damit einverstanden. Also, dass der Bund Geld ausgibt, wohl schon, aber wie er es ausgibt.
Genau, und da denke ich, können wir auch in der Kulturministerkonferenz, die sich dann ja auch regelmäßig mit der Bundesministerin trifft, noch besser uns verzahnen im Sinne des vielbeschworenen kooperativen Föderalismus. Es ist oft so, dass der Bund dann mit großen Programmen an den Start gehen möchte und die verlangen immer, dass auch die Länder einen gewissen Anteil an Kofinanzierung dazugeben. Also der Bund finanziert nie 100%. Und gleichzeitig hat aber jedes Land ja ganz spezifisch auch seine eigenen Programme und Vorstellungen, was es jeweils gerne machen möchte im Bereich Kultur. Und das gibt dann manchmal auch wirkliche Probleme. Und da müssen wir, glaube ich, uns zwischen Bund und Ländern noch wesentlich besser aufstellen. Und das ist auch eine Aufgabe, die die Kulturministerkonferenz schon angefangen hat, aber die wir noch sehr verstärken müssen.
Es wird ja gerade viel geschimpft über den Föderalismus. Man wird zumindest sagen können, dass er die Situation nicht einfacher macht, die Kultur zu organisieren und auch die Kulturfinanzierung zu organisieren. Das zeigt sich ja auch bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die zum Teil von den Ländern finanziert wird. Das sind jetzt nur noch 15%, ungefähr 8% davon trägt allein das Land Berlin, weil dort die Häuser natürlich auch stehen, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. 85% zahlt der Bund. Das heißt, auch an der Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wird sich möglicherweise was ändern?
Sagen wir es mal lieber grundsätzlich. Der Föderalismus als solcher in der Kultur ist natürlich genau richtig, weil die Ausprägung, und das finde ich ist auch der Charme Deutschlands, von Norden nach Süden, Westen nach Osten wirklich unglaublich unterschiedlich ist. Und deswegen ist es auch richtig, dass die Länder selber sich und die Kommunen als ganz starke Player sich selber um ihre jeweiligen regionalen und lokalen Kulturen kümmern und sie fördern und stärken. Was die Stiftung Preußischer Kulturbesitz angeht, Sie wissen, dass wir dieses Wissenschaftsratsgutachten bekommen haben, was sehr fundiert alles geprüft und viele Empfehlungen ausgesprochen hat.
Vor allem, dass die Stiftung mehr Geld braucht.
Und dass sie zum Beispiel, nicht vor allem, sondern dass die Stiftung mehr Geld braucht. Es gibt auch ganz klar große Anforderungen an eine Neustrukturierung der Governance. Das ist also mindestens so schwerwiegend, weil die wirklich umstrukturiert werden muss. Da sind wir mitten im Verfahren. Und natürlich, Sie haben völlig recht, sie braucht auch mehr Geld. Das ist auch sehr ausführlich dort dargelegt. Und das ist die Frage jetzt, wie positionieren sich die Länder, nachdem seit Mitte der 90er Jahre ja die Beiträge gedeckelt sind. Und das wird uns sicher in den nächsten 1-2 Jahren sehr beschäftigen. Am Ende ist das nicht so sehr etwas, was die Stiftung und die von ihr eingesetzte Reformkommission, der ich auch angehöre, entscheiden kann, sondern das müssen die Länderchefs dann am Ende natürlich miteinander auch aushandeln. Wie viel ist uns das wert? Welche Bedeutung messen wir dieser großen Stiftung zu?
Wenn man da jetzt mal nachdenkt über die Strukturen, die Sie angesprochen haben, dann muss dieser gigantische Tanker, dieses Bild wird immer benutzt, beweglicher werden, also in eine Flotte aufgeteilt?
Dass es auf jeden Fall eine, ich sag's jetzt mal locker, Enthierarchisierung geben muss, dass es vielmehr eine stärkere Dezentralität auch für die einzelnen Einrichtungen geben muss. Das ist unbestritten über alle Köpfe hinweg. Da sind ja sehr viele auch an der Diskussion beteiligt. Die Frage ist aber am Ende, ob es noch ein Dach gibt, so wie es wir es im Moment vorgesehen haben. Ein Dach, was sozusagen drüber schwebt, aber trotzdem mit sehr starken Kompetenzen bei den einzelnen Einrichtungen, Staatsbibliothek, den Museen und so weiter. Da gibt es, glaube ich, gute Formen, wie man das lösen kann. Das sind Debatten, die wir führen müssen. Ich halte das aber alles für lösbar.
Isabel Pfeiffer-Pönsken, in diesem Jahr Vorsitzende der Konferenz der Kultusministerinnen und Minister. Und da will sie sich vor allem um eine bessere Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern kümmern. Die arbeiten gerade wieder, haben also auch wieder Einnahmen, jedenfalls in den meisten Bundesländern. Und was da auf den Bühnen passiert, darauf wollen wir jetzt schauen. Zunächst im Stuttgarter Schauspiel, dann an der dortigen Staatsoper. Der österreichische Kinder- und Jugendpsychiater Paulus Hochgatterer, der schreibt auch sehr erfolgreich Erzählungen. 2012 schrieb er eine, die sich mit den Traumata geflüchteter Kinder beschäftigt. Jetzt hat diese Erzählung das Stuttgarter Schauspiel für die Bühne adaptiert. Sie heißt Fly Ganymede, wobei das geflohene Kind nicht wie im antiken Ganymed-Mythos von einem Adler, sondern von einem Schlepper geraubt wird. In Stuttgart kommt die Erzählung als Puppenspiel auf die Bühne. Ein gelungener dramaturgischer Kunstgriff, wie Cornelie Üding findet.
In seinem Pass steht zwar Mimit, aber wie der Junge heißt, der aus einem Krisengebiet fliehen muss und im Mittelpunkt des Stuttgarter Ganymed steht, erfahren wir nicht. Der vermutlich Neunjährige ist alles andere als ein Liebling der Götter. Doch er hatte einen, wenn auch auf wackeligen Beinen stehenden Großvater, der es gut mit ihm meinte. Bevor dieser ihn einem Schlepper anvertraute, hatte er für den Jungen eine Art Erzählschutzhaut aus Geschichten und Erinnerungen geschaffen. Und nun taucht er während der Fluchtfahrt in Erinnerungsbruchstücken wie eine unprätentiöse Märchenfigur mit Krückstock immer wieder auf. Mentor, Ratgeber, Welterklärer in einem.
Weißt du, wie viele Löcher in deiner Schule sind?
Wieder ein.
In der Vorderseite. Und wie viele Löcher sind in der Polizeistation?
Das ist eine blöde Frage.
Wieso ist das eine blöde Frage?
Da ist kein einziges Loch in der Polizeistation. Weil da nämlich auch keine Polizeistation mehr ist. Das weißt du doch.
Siehst du? Deswegen schicken wir dich weg.
Versteckt im Pipeline-Rohr eines Lastwagens weiß der Bub genauso wenig, wohin es ihn letztlich verschlagen wird, wie tausende seiner Schicksalsgenossen, die im Amtsdeutsch als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bezeichnet werden. Der österreichische Autor und Jugendpsychiater Paulus Hofgatterer und sein kongenialer Partner, der Regisseur und Puppenspieler Nicolas Habian, treten mit der programmatischen Absicht an, sich dieses heiklen Themas anzunehmen, weder mit Mitteln drastischer Vergröberungen noch mit gefühlsseliger Betroffenheitsgeste. Zentrales Medium ihrer subtilen Form der Annäherung ist eine lebensgroße Puppe, die den Jungen darstellt. So viel Verlorenheit spricht aus den weit aufgerissenen Puppenaugen, die eingefallenen Wangen strafen sein hilflos drauf losbrüllendes Plappermaul Lügen, er versucht nur, sich die Angst aus dem Leib zu schreien. Allein die Puppe ermöglicht es, wütende Trostlosigkeit und unfassbare Traurigkeit auszudrücken, ohne einen Anflug von Sentimentalität. Nur sie macht es möglich, ins Innere einer Figur zu kriechen, ohne sich ihr intim anzunähern. Und so erlebt man mit jeder Geste, jedem Blick zugleich das Einzelschicksal und ahnt hinter dem schnellen Wechsel von Bockigkeit, Wut, Entsetzen und Hilflosigkeit das Leid Tausender. Ein doppelter Blick, der anrührt und zugleich mit künstlerischen Mitteln wie dem schnellen Wechsel der Themen und Gefühle auf Distanz hält. Nicolas Habians Regiekunst dieser empathischen Halbdistanz zeigt sich aber nicht nur in der Verwendung der Puppen für den Jungen und seine etwas ältere Leidensgefährtin auf dieser gefährlichen Fluchtroute. Auch die Gespräche untereinander oder mit ihrem Schlepper umgehen den direkten Weg. Keine Klagen, keine leidgetönten Anklagen, keine Bekenntnisse über seelische Befindlichkeit, sondern ausschließlich Geschichten, meist nur Fragmente von Geschichten. Über die eigene Ziege, die man einmal hatte, über die Blätter und Knospen, die sie am liebsten fraß, über Cola-Dosen in der Proviantkiste, die Ledersitze des Daimler, über eine Frau, die sich einfach vor einen Panzer setzte, mitten auf der Straße, Geschichten über Computerspiele, die ins Leben greifen und oft wahrer sind als das sogenannte wirkliche Leben, Geschichten, die irgendwie offen bleiben. Sie alle zusammen bilden so etwas wie eine Haut aus Geschichten, bei denen man hofft, sie könnten irgendwie vor den Zumutungen der elenden Wirklichkeit abschirmen. Der Wirklichkeit von Schleppern, Polizeikontrollen und Übergriffen, denen Kinder und Jugendliche auf diesen Reisen besonders hilflos ausgesetzt sind. Auch hier freilich kein breites Ausmalen der Schikanen und entwürdigenden Überprüfungen, eher schlaglichtartige kurze Einsprengsel, die Hilflosigkeit und Überforderung aller, auch die der Fluchthelfer und der Grenzschützer, anschaulich zeigen. Zeigen, nicht beschreiben. Wären da nicht Großvaters Erzählungen, alles würde sich im Nichts auflösen. So aber bleibt eine Erzählstimme, die den zähen Untergang der Flüchtlinge zumindest mit ein wenig Empathie begleitet. Und genau dies ist das erklärte Ziel von Habians unprätentiöser Inszenierung. Dass die emotionale Hornhaut, die wir uns im Lauf der Jahre zugelegt haben, etwas dünner wird.
Fly Ganymede im Stuttgarter Schauspiel. In der Staatsoper Stuttgart war gestern Abend Antonio Vivaldis einziges vollständig erhaltenes Oratorium zu hören und auch zu sehen, nämlich szenisch. Juditha Triumphans. Es geht um die biblische Geschichte von Judith und Holofernes, in der Judith den gefürchteten Feldherrn betrunken macht und ihn enthauptet und so ihre belagerte Stadt rettet. Den Sieg der Frau macht Vivaldi komplett, denn er schrieb nur für Frauenstimmen. Auch die Partie des Holofernes singt eine Frau. Jörn Florian Fuchs hat zugehört und gesehen. Herr Fuchs, auch die Regie lag in weiblicher Hand. Inszeniert hat Silvia Costa, langjährige Mitarbeiterin von Remigio Castellucci, hat also bei einem der ganz großen Regisseure gelernt, wobei Vivaldi an Szenen ja eigentlich nicht gedacht hatte. Was stellt denn Silvia Costa der Musik an die Seite?
Also prinzipiell macht sie das, was ihr Lehrmeister, ihr Mentor Castellucci auch macht, nämlich ein Oratorium wirklich in Szene oder in Szenen zu setzen, also zu assoziieren bei einem Stück, bei einem Werk, das man eigentlich nicht so für die Bühne sich vorstellen kann. Um das gleich leider an diesem Punkt vorwegzunehmen, für mich ging das ziemlich schief, denn was Castellucci ja oft schafft, dass er eben eine ganz eigene Bildwelt von großer Sinnlichkeit, von auch Verstörung, von Ritualen auf der Bühne schafft, ist hier auch so gemeint und blitzt immer wieder mal durch, aber es sind eher sehr gediegene Bilder. Es ist eine Frauengesellschaft, die offensichtlich die Geschichte von Judith und Holofernes spielt im Sinne eines Rituals. Und das Ganze in sehr minimalistischen Gesten, das Ganze dann immer wieder auch verbunden auf eine merkwürdige Weise, zum Beispiel mit Geburtsszenen. Es gibt an einer Stelle einen weiblichen Torso, aus dem also immer wieder Embryos herausgeschält werden. Im Programmheft heißt es dann, wenn Holofernes geköpft wird, der Tod ist ja auch immer gleich in Verbindung zu sehen mit der Geburt. Kann man so sehen, ist aber jetzt weder was das Stück betrifft, noch eben was die Abfolge an Bildern an diesem Abend betrifft, irgendwie sinnfällig, sondern es ist ein ziemlich verrätselter Abend geworden, der auch nicht ganz präzise gearbeitet ist, weil diese Frauenmassen auf der Bühne zum Teil einfach nicht präzise agieren, sprich die Choreografie wackelt immer wieder etwas.
Judith und Holofernes, um nochmal zu dem Inhalt zu kommen, das ist ja ein lange populärer Selbstverteidigungsmythos, sehr beliebt im Barock in den Niederlanden, die im Konflikt mit Spanien waren. Daher gibt es da viele Bilder aus dem Barock. Uraufgeführt wurde Vivaldis Oratorium 1716 nach der Befreiung Korfus von osmanischer Belagerung durch eine katholische Koalition. Was für eine Deutung gewinnt denn Silvia Costa hier in diesem Spannungsfeld von Selbstverteidigung und Mord?
Also was sie macht, was ich eine gute Entscheidung finde oder eine Entscheidung, die man durchaus nachvollziehen kann, ist eben diese Konflikte zwischen verschiedenen Heeren, auch zwischen verschiedenen Religionen, all das Ganze rauszunehmen, sondern eben zu versuchen, etwas ganz Eigenes, Laborhaftes zu kreieren. Es wird ein bisschen mit Symbolen gearbeitet, mit einem großen, immer unterschiedlich beleuchteten Stern etwa. Im zweiten Teil des Abends gibt es dann so ein Amphitheater, da wird also diese Theatersituation Situation, dass da jemand oder eine Gruppe eben etwas spielt, ein Ritual nachvollzieht, wahrscheinlich immer wieder nachvollzieht, so ist die Idee, das hat eine gewisse Konsequenz. Man merkte aber dann, also man merkt es mir jetzt vielleicht auch an, aber auch beim Applaus des Publikums, es gab einen relativ ratlosen Applaus. Ich finde einfach, es ist zu wenig durchdacht, die einzelnen Bilder sind zu lose montiert und sind dann auch nicht stark genug. Also bei Castellucci kann man auch Einwände haben, aber da gibt es in der Regel dann doch so eine Art Überwältigungsästhetik im positiven wie manchmal auch negativen Sinne, dass man einfach erstaunt ist und fasziniert von den Effekten, und das ist hier irgendwie nicht richtig der Fall.
Und musikalisch, außer dem Chorleiter und Dirigenten Benjamin Beil, waren alle beteiligten Frauen.
Da hören wir doch mal ein bisschen Chor, zunächst natürlich ein Frauenchor. An diesem Abend sehr kompakt, ein kompakter Klang, und auch Holofernes, natürlich eine Frau, Stine Maria Fischer, und die Rachel Wilson als Juditha führten ein ziemlich gutes Ensemble an mit sehr verschiedenen Stimmen. Das ist auch schön, dass man eine Stimmcharakterisierung hatte, die sehr unterschiedlich war in diesen Rollen. Das ist auf jeden Fall auf der Habenseite zu sehen.
Juditha Triumphans von Antonio Vivaldi an der Staatsoper in Stuttgart. Vielen Dank, Jörn Florian Fuchs. Was noch fehlt, sind die Kulturnachrichten. Henning Hubert hat sie und er beginnt in Kassel.
Zu den Antisemitismusvorwürfen im Vorfeld der diesjährigen Documenta gab es heute ein Gespräch der Träger der Weltkunstausstellung per Videoschalte. Dabei waren Documenta-Generaldirektorin Schormann, Oberbürgermeister Geselle und die Staatsministerinnen Roth und Dorn für den Bund und für Hessen. Ergebnis laut der Stadt Kassel, nachdem die aktuelle Lage erörtert worden sei, Zitat: Man hat vereinbart, weiterhin im Gespräch bleiben zu wollen. Um welche Vorwürfe es da überhaupt geht, steht in den Aktualisierungen des Blogs Bündnis gegen Antisemitismus Kassel. Dem geht es nicht mehr allein um den Vorwurf, dass mit einem palästinensischen Künstlerkollektiv in Ramallah kooperiert werde, dass das Existenzrecht Israels in Frage stelle. Die anonym verfassten Vorwürfe wurden heute erweitert. Zum einen gegen die Documenta-Organisation. Die stellt die mitwirkende Laura Kaldi online vor als, Zitat, eine in Jerusalem, Palästina, ansässige Kulturarbeiterin. Das Bündnis gegen Antisemitismus Kassel kritisiert jetzt außerdem, zwei Mitglieder vom Kuratorenteam Ruan Grupa hätten einen offenen Brief unterschrieben, der zum kulturellen Boykott Israels aufrufe. Das Junge Forum Kassel der Deutsch-Israelischen Gesellschaft wertet das als auf Israel bezogenen Antisemitismus. Documenta-Aufsichtsratschef Geselle weist das zurück und sieht rote Linien noch nicht als überschritten an. Hessens Kunstministerin Dorn teilte dem Deutschlandfunk mit, dass sich auch der Aufsichtsrat der Documenta rasch mit diesem Thema befassen werde und sie zuversichtlich sei, dass sie hier zu guten Beschlüssen kommen werden. Noch ist es sprödes Pressemeldungsdeutsch. Irgendwann soll Dichtung, soll Poesie draus werden. Das Netzwerk Lyrik hat 130 Mitglieder und sein Vorstand hat sich heute in die Parlamentspoesiedebatte eingestaltet. Prinzipiell begrüßt er den Vorschlag für die Einrichtung einer Parlamentspoetin im Deutschen Bundestag. Das Netzwerk Lyrik schreibt aber, dass eine solche Position unbedingt im Austausch mit sprachkünstlerisch Arbeitenden konzipiert werden sollte. Außerdem sollte die Schaffung einer solchen auf eine repräsentativ-symbolische Wirkung zielenden Position nicht zulasten einer strukturellen und breiten Förderung von Sprachkunst gehen. Der türkische Kunstförderer Osman Kavala muss in Untersuchungshaft bleiben. Das hat das Istanbuler Strafgericht entschieden. Kavala sitzt seit mehr als 4 Jahren ohne Urteil im Gefängnis. Ihm wird vorgeworfen, in den Putschversuch von 2016 verwickelt zu sein und landesweite Proteste gegen die Regierung finanziert zu haben. Ebenfalls heute ist die deutsche Journalistin Meşale Tolu in der Türkei in Abwesenheit von Terrorvorwürfen freigesprochen worden.
Die Kulturnachrichten mit Henning Hubert. Vielen Dank. Die Außenministerin in Kiew, die Impfpflicht und die Urteile in der Türkei. Abermals sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen schönen Abend.